hat und gelingen. Und dafür bin ich dankbar. Aber es ist auch schön, wieder zu Hause zu sein, zu relativ normaler Gottesdienstzeit. Und der letzte Sonntag hatte ich gepredigt über Feindesliebe und irgendwie hat sich das noch fortgesetzt auf den heutigen Infozettel, aber das wird nicht so sein. Heute reden wir über ein neues Thema. Wir haben die Sommerferien-Predigtserie Jünger Jesu sind. Und dann kommt jeden Sonntag ein anderes Thema. Und heute ist das Thema Jünger Jesu sind berufen. Manche haben ja am Jahresanfang das Jüngerschaftsseminar gemacht. Mögt ihr euch noch erinnern? Ja. Und manche haben da auch irgendwie so Aufgaben gekriegt durch den Disziplometer oder wie auch immer das Ding heißt. Und ich hoffe, dass ihr das nicht vergessen habt und das angegangen seid. Und weil irgendwie wäre es ja schade, wenn wir das Wochenende gehabt hätten und dann alles wieder so bleibt, wie es ist. Aber damit das Thema Jüngerschaft, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten, nicht völlig irgendwie so dahintröpfelt und in Vergessenheit gerät, und haben wir gedacht, machen wir die Sommerferienpredigt bis kurz in den Herbst hinein, hat sich dann doch ausgeweitet. Und eben, wie gesagt, heute Jünger Jesus sind berufen. Und dazu lesen wir das den Abschnitt in Matthäus 4, 18, da heißt es ja, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weg weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ganz einfacher Text, könnte man meinen. Worum geht's hier? Jesus beruft seine 12 Jünger, 4 davon mehr oder weniger an einem Tag, sukzessiv. Irgendwann kommt auch Matthäus dazu und Philippus und Thomas und wie sie alle heißen. Er beruft sie, um sie zu seinen Jüngern zu machen und sie zu seinen Gesandten, zu seinen Aposteln zu machen. Sie sollten die Leute sein, die alles von Anfang an, was er getan und gesagt hat, auch bezeugen könnten. Darum ging es ja dann später bei der Nachwahl von Judas Ischariot, der ja ausgefallen war, und Matthias dann dazu kam, der sollte Zeuge sein von all dem, was Jesus getan und gesagt hatte. Ist hier also in unserem Text die Berufung zu Menschenfischern für alle gültig? Manche würden diese Frage berechtigt stellen. Gilt es für alle? Und sie würden sagen, dass die Aussage der Erwählung in Johannes 15 nur für die Jünger, für die Apostel gilt. In Johannes 15 ist ja dieses berühmte Bild vom Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und so weiter. Und dort eben ist auch nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und habe euch ja gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und da sagen manche, das ist eher für die Jünger. Da hat Jesus die Jünger zum Dienst erwählt und gesetzt. Was wir sicher sagen können, ist, dass diese Berufung von Petrus hier in Matthäus 4, die ihn zum Menschenfischer machen würde, tatsächlich eine persönliche Berufung ist, die wir nicht so einfach übertragen können. Weil ich weiß nicht, wer von euch Fischer war. Keiner. Keiner ist von Beruf Fischer. Aber wir müssen doch fragen, was denn und was, ob es über diese spezielle Berufung hinaus auch eine allgemeine Berufung gibt, die für jeden Christen gilt. Wo jeder sagen muss, das gilt auch mir. Und damit fangen wir an. Wir haben 3 Punkte. Allgemeine Berufung, spezielle Berufung und meine Berufung. Also nicht nur meine, davon werde ich auch ein bisschen erzählen, aber unser jeder Berufung, deine persönliche Berufung, die zu deiner wird. Fangen wir an mit allgemeine Berufung. Die Frage ist, gibt es eine allgemeine Berufung? Wenn wir unseren deutschen Sprachgebrauch anschauen, dann sehen wir, schon dort haben wir das Berufung kommt von Rufen. Vom ganz banalen Wort, oder? Nichts Spezielles, nichts besonders Heiliges. Einfach. Berufung ist, wenn jemand mich ruft. Und im Hebräischen und im Griechischen haben wir nichts anderes. Da heißt es halt Kara im Hebräischen, Kaleo im Griechischen. Nichts Besonderes. Es hat damit zu tun, dass Gott uns anspricht, so wie Jesus die Jünger ansprach, komm und folge mir nach. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen gemacht hatte, da heißt es, dass er den Menschen nach dem Fall rief. Adam, wo bist du? Und dort ist dieses ganz normale, aber doch auch dramatische Wort, Kara. Im Alten Testament gibt es für Versammlung unterschiedliche Begriffe. Da gibt es den Begriff Mahane, kann man es lesen? Ah ja. Heerlager. Das kommt davor, wo es um die Heerlager Gottes geht. Sod, Menschenmenge. Eda, eine bestimmte Versammlung, eine bestimmte genannte Versammlung. Kahal, gottesdienstliche Versammlung, kann aber auch nur eine Ansammlung von Menschen sein, eine Volksversammlung, so wie wir halt, was weiß ich, Parlament oder halt eine Ansammlung von Leuten haben. Und dann gibt es noch einen anderen Begriff. Und der ist sehr exklusiv. Der Begriff Mikra. Ja, da seht ihr schon, ich habe vorhin das hebräische Wort Kara. Das ist im Prinzip dann die Versubstantivierung, dieses Wort Kara wird zu Mikra, die Berufenen. Und diese Mikra wird fast ausschließlich, es kommt nicht sehr oft vor, aber da, wo es vorkommt, fast ausschließlich, mit dem Wort Kadosh, heilig. Es war eine heilige Versammlung. Und es wird angewendet für alle von Gott verordneten Festen und Zusammenkünften. Also die ganzen Feste, die sie feiern sollten, durch das Jahr hindurch, wo das Volk nach sich zum Gotteshaus hin versammeln sollte, alle hinkommen sollte, was verbindlich war für alle. Das war die heilige Versammlung, die heilige Berufung. Die Menschen wurden von Gott gerufen, dahin will ich dich haben, zu diesen Festen, wo du mir begegnest. Und diese Versammlung der Berufenen wird im Griechischen dann Kletos genannt. Also da seht ihr wieder Kaleo und Kletos, das hat was miteinander zu tun. Und es hat auch etwas zu tun mit dem Begriff Ekklesia. Ja, das ist derselbe Wortstamm. Ja, die Ekklesia, die Gemeinde, ist die Versammlung der von Gott Berufenen, Zusammengerufenen zu seinem Dienst, vor ihn Gerufenen. In Johannes 15, da komme ich jetzt nochmal zurück, habe ich vorhin schon angeschnitten gehabt, spricht Jesus von sich als dem Weinstock und dass wir die Reben sind. Der Weinstock war im Alten Testament das Bild für Israel. Das Israel, das er aus Ägypten herausgeholt hat und in das Land Kanaan gepflanzt hat, in ein gutes Land, damit es dort Frucht bringt. Aber in Jesaja heißt es, dass sie die Frucht verweigert haben. Und deshalb Gott diesen Stamm, diesen Weinstock abrasiert hat. Und Jesus als der einzige Spross aus diesem Stamm herauskommt und den neuen Weinstock bildet. Und Jesus sagt deshalb, ich bin der wahre, der richtige Weinstock, der seine Frucht bringt. Und wir sind in diesen Weinstock hineingepfropft worden, damit wir alle an diesem Weinstock Frucht bringen. In Beziehung mit Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm. Diese enge Beziehung, die soll eine fruchttragende Beziehung sein. Jesus knüpft also dieses Bild an dieses Bild an aus dem Alten Testament und sagt, das bin ich. Ich werde Frucht bringen und ihr mit mir. An Jesus sein ist nicht nur Berufung der Jünger, sondern aller Gläubigen, und bleibende Frucht zu bringen ist die Berufung jedes Gläubigen. Zur Festversammlung, zum Leib Jesu zu gehören, ist die Berufung für jeden an Jesus Gläubigen. Ein Christ ohne Gemeinde ist ein Anachronismus. Das gibt's nicht. In 1. Korinther 1, 2 lesen wir: An die Gemeinde Gottes in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Paulus spricht hier von der Gemeinde Gottes in Korinth und da nennt sie dann den Geheiligten in Christus Jesus und den berufenen Heiligen. Ja, die alle sind berufen, nicht nur irgendein Gemeindeleiter, nicht nur Paulus, nicht nur Barnabas oder Petrus, nein, alle sind berufen. Alle können wissen, ich bin in diese Gemeinde hineingerufen und nicht nur in die Gemeinde in Korinth, sondern an allen Orten, wo Christus angerufen wird. Jesus hat dich berufen, weil er dich erwählt hat und deshalb darfst du ihn kennen. Und kennt er dich? Die persönliche Beziehung zu deinem Erlöser ist die erste Ausdrucksform deiner Berufung. Dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, das ist Ausdruck seiner Berufung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus hat dich gerufen und damit berufen. Wann hast du seine Stimme gehört? Bist du ihr gefolgt? Ringst du immer noch mit dir, ihm nachzufolgen? Ja, man kann ja relativ lange die Stimme des Hirten hören. Und das Schaf kann weiterlaufen, denken, lass den mal. Wenn es ihm wirklich ernst wird, wird er sich schon melden. Ich gehe jetzt einfach mal da meinen Weg. In Deutschland schickt man den Schäferhund hinterher und er zwickt dann in die Beine und jagt einen zurück zur Herde. Vielleicht hat David mit seiner Steinschleuder gelegentlich mal so einen Weitschuss gemacht und denen eins vor die Nase gegeben, dass sie umgekehrt sind. Möglich wäre es sicherlich gewesen. Teile der Berufung, unserer Berufung, unsere allgemeinen Berufung, die jedem gilt, sind Zeugen Jesu zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das sagt er im Prinzip allen Versammelten, die im Prinzip bei seiner Himmelfahrt dabei sind. Nicht nur den 12, sondern 120, die später dann genannt werden und im Obergemach in Jerusalem sind. Wir sind berufen, Rechenschaft zu geben. 1. Petrus 3,15, über unseren Glauben, darüber habe ich im Gemeindebrief geschrieben, den ich euch von Herzen ans Herz legen möchte. Wir sollen Anbeter sein, Johannes 4,23. Gott sucht solche, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sind Teil des Gottesvolkes. Gemeinde vor Ort zu sein. 1. Korinther 1, 2, das habe ich schon gelesen. Wir sind zum Frieden berufen. 1. Korinther 7, 15. Wir sind zur Freiheit berufen, Galater 5, 13. Wir sind zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen, 1. Thessalonicher 2, 12. Wir sind zur Heiligung berufen, 1. Thessalonicher 4, 7. Zum ewigen Leben, zum Licht Gottes und zum Erbe des Segens. Das ist die allgemeine Berufung für jeden Christen. Das ist ein ganzer Haufen. Ja, jedes Mal, also ihr könnt die Stellen nachschlagen, die meisten haben dieses Wort berufen drin. Die ersten zwei vielleicht nicht explizit, aber implizit. Kommen wir zum zweiten Punkt, spezielle Berufung. Und da möchte ich sagen, ich werde im Weiteren noch einige berühmte Beispiele für Berufung und wie man mit Berufung umgeht und was man als Berufener erlebt, anführen. Aber ich bitte euch nicht zu denken, ja gut, in die Kategorie Mensch falle ich nicht. Jesus hat für jeden eine spezielle Berufung. Die Frau, die Sünderin, die zu Simon kommt, während Jesus zu Tisch liegt und die ihm die Füße wäscht. Das war ihre Berufung, Jesus die Füße zu waschen mit ihren Tränen und sie zu salben. Und das wurde, so sagt Jesus, an allen Orten, wo das Evangelium verkündigt wird, wird auch das erzählt. Der Schächer am Kreuz, der sagt, wenn du in dein Reich kommst, gedenke an mich. Seine ganze Bestimmung war, diesen Satz zu sagen. Wir wüssten nicht, dass Jesus auch auf dem Totenbett oder mit dem letzten Atemzug noch jemandem sagen würde, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir am Paradies sein, wenn dieser Schächer am Kreuz nicht seine Berufung gelebt hätte. Das sind zwei krasse Beispiele dafür, wie geringfügig wir unsere Rolle vielleicht sehen mögen, wie krass sie aber in der Wirkung ist. Kommen wir also jetzt zum Thema spezielle Berufung. Ich habe schon eingangs über die spezielle Berufung von Petrus als Menschenfischer gesprochen. Ich habe gesehen, manche waren nicht meiner Meinung, dass es eine spezielle Berufung ist, sondern dass es eine allgemeine Berufung ist. Ich möchte es begründen. Nicht, weil ich uns entmutigen möchte, sondern weil ich zeigen möchte, Petrus hatte offensichtlich von dieses, ich werde dich zu Menschenfischern machen, das war mindestens für ihn und bei Jakob, also Petrus und Andreas waren ja Brüder, die haben, und da hat es Jesus gesagt, aber es scheint fast so zu sein, als ob es insbesondere auf Petrus gemünzt war. Wir erleben ja, dass Petrus zwei Fischzüge mit Jesus erlebt hat. Lukas 5, 6, das war im Prinzip in dieser Berufungssituation, da war ja Jesus an den See gegangen und hatte gepredigt und er ist dann ins Boot von Petrus gegangen und hat sich gesetzt und hat dann gesagt, fahr doch mal raus und er sagt, wir haben die ganze Nacht was versucht zu fangen und nichts ist passiert und dann kommt da dieser wahnsinnige Fischzug, wo sie dann anderen Boote noch herbeirufen. Und daraus folgte dann im Prinzip die Berufung von Petrus. Wir haben dann am Ende von Jesu Dienst die zweite Gelegenheit, als Jesus sie am See Genezareth nach der Kreuzigung und Auferstehung am See Genezareth trifft und sie da einen Mann sehen am Ufer sitzen, am Feuer und da ein paar Fische braten. Und er sie dann fragt, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Und dann sagen sie, nee. Und dann sagt er, werft das Netz nochmal raus, in Ufernähe, mehr oder weniger. Und dann ziehen sie wieder eine Wahnsinnsmenge Fisch rein. Ja, es sind die zwei Gelegenheiten, wo wir von solchen Fischzügen lesen. Jedes Mal ist Petrus dabei, jedes Mal ist Jesus dabei. Und jetzt kommt's, als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, habe ich festgestellt, Petrus hat erlebt, wie Jesus buchstäblich mehr oder weniger seine Verheißung wahrgemacht hat. Ja, wir lesen an Pfingsten, wie er da völlig, ich würde es mal so sagen, also völlig out of the blue, kommt der Heilige Geist, dann ist Tohu Wabohu, also drunter und drüber draußen, und Petrus muss erklären, was da passiert. Er kommt in Fahrt, predigt, seine erste große Predigt, und was passiert? 3000 Menschen bekehren sich und werden getauft. Erster großer Fischzug. Ja, sowas hat es bis dahin nicht gegeben, aber der zweite kommt gleich. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass Gott 5000 hinzufügt nach der zweiten Predigt von Petrus, die er gehalten hat aufgrund dieser Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte. Ja, wir sehen zwei große Fischzüge, die buchstäblich passiert sind, und zwei große Fischzüge in der Apostelgeschichte, die im übertragenen Sinn passiert sind. Wir sehen hier ein Stück weit, wie das analog geht. Natürlich hat Petrus weiterhin gewirkt, hat er gepredigt, und das heißt auch, dass Gott weiter hinzugefügt hat, nicht nur durch ihn, durch viele andere auch. Aber wir sehen hier, wie Jesus ihm eine Berufung gegeben hat und sie im Prinzip für ihn richtig spürbar erfüllt. Wahrscheinlich hat er später immer wieder erlebt, dass Massen an Menschen sich bekehrt haben. Paulus hat es auch in Ephesus erlebt, obwohl dort es über Jahre hinging. Aber diese Umwälzung in Ephesus muss so gewaltig gewesen sein, dass da eine ganze Kulturrevolution stattgefunden hat. Wenn es interessiert, kann es ja mal nachlesen in der Apostelgeschichte. Wenn Gott uns eine persönliche Berufung gegeben hat, dann erfüllt er sie auch. Das wollte ich im Prinzip mit diesem Beispiel von Petrus aufzeigen. Petrus musste sich nur gebrauchen lassen. Das war sein Teil, und Jesus erfüllte sein Teil, nämlich dass er die Berufung wirklich aktivierte. Das, was er gesagt hatte, Wirklichkeit machte. Wir hören später nicht mehr von solch phänomenalen Ereignissen, aber wie schon gesagt, Petrus war im ganzen Mittelmeerraum unterwegs und hat gepredigt, und das erfolgreich. Paulus hört von Jesus gleich zu Beginn seines Lebens mit Jesus, dass er ein auserwähltes Rüstzeug sein, Werkzeug sein soll. Und er erlebt es. Deshalb war er auch nicht ängstlich, als seine Reise als Gefangener nach Rom begann. Er wusste, er hatte noch spezielle Aufträge von Jesus, die er auf alle Fälle erfüllen würde. Er würde zum Kaiser, er würde zu Königen gehen und das Evangelium verkündigen. Wenn du eine spezielle Berufung hast, dann kannst du nicht davon abweichen, egal unter welchen Umständen sie stattfindet. Manchmal Umstände, die uns nicht so gefallen. Ich hatte von Jesus die Berufung, geh nach Weil am Rhein und hilf der Gemeinde dort. Zu einer Zeit, als es in Weil am Rhein keine New Frontiers Gemeinde gab. Die war in Rien. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Dann bekam ich ein tolles Angebot aus Basel von einer Gemeinde, die mich angefragt hat, ob ich nicht dort im Leitungsteam vollzeitlich mitarbeiten wollte. Und ich habe gedacht, boah, das bringt mich meinen persönlichen Träumen, Wünschen doch sehr nahe. Und was habe ich gemacht? Ich habe Nein gesagt. Weil ich wusste, Basel ist nicht Weil am Rhein. Schön wäre es gewesen. Aber es war nicht von Gott. Gott hat es genutzt, um mich zu prüfen, um zu gucken, folge ich meiner Berufung oder lasse ich mich leicht irgendwo links oder rechts ablenken. Und so blieb ich in meinem Zeltmacherjob, bis die Zeit kam, wo ich Gott auch vollzeitlich in Weil am Rhein dienen konnte. Manchmal haben wir also eine spezielle Berufung, aber wir wissen nicht, für wann sie gilt. Paulus hatte wahrscheinlich von Ananias gehört, was ich schon zitiert habe. Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Nicht zu schnell. Dieser ist mir ein auserwähltes Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Wann wurde das erfüllt? Was denkt ihr? Wie lange hat es gedauert, dass von dem Zeitpunkt, als Paulus das gehört hat, es Wirklichkeit geworden ist? Jahrzehnte, wahrscheinlich. 17 Jahre mindestens, wenn nicht noch mehr, weil Paulus war 3 Jahre in Arabien, 14 Jahre in Tarsus und dann war er in Antiochien in der Gemeinde, hat er mitgearbeitet, wie lange wissen wir nicht, bis er dann schlussendlich ausgesandt worden ist. Also möglicherweise sogar 20 Jahre. Wie lange bist du bereit für die Erfüllung und auf die Erfüllung von Gottes spezieller Berufung in deinem Leben zu warten? Muss es gleich sein? Möglichst schnell, weil Gott hat ja keine Zeit. Ich persönlich denke auch jetzt noch, da sind noch Dinge, die noch auf mich warten, die ich noch nicht getan habe. Und ich bin gespannt darauf, wie es aussehen wird. Ja, ich habe manches gesehen. Aber ich glaube noch nicht, dass ich alles gesehen habe von dem, was Gott für mich vorhatte. Ich glaube, dass jeder Christ nicht nur eine allgemeine Berufung hat, sondern auch eine spezielle. Warum? Weil er jeden von uns speziell gemacht hat. Keiner von uns ist gleich. Das zeigt sich an unseren Fingerabdrücken, an unserer DNA. Keiner ist gleich. Jeder ist speziell und deshalb hat er auch einen speziellen Auftrag. Deshalb lesen wir in Epheser 2,10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Gott hat jeden handgefertigt. Wozu? Geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Die Werke sind von Ewigkeit her für dich vorbereitet und er hat dich für diese Werke zubereitet. Er hat ein spezielles Werkzeug, so wie bei Paulus, auch in dir geschaffen, damit du das tust, wofür er dich geschaffen hat. Was kein anderer tun kann. Dieser Text spricht davon, dass wir passend für den für uns von Ewigkeit her bestimmten Werken geschaffen und geformt wurden. Und das gilt, und das möchte ich sagen, das gilt für das Leben vor unserer Bekehrung, wie auch das Leben nach der Bekehrung. Ja? Dein Leben vor deiner Bekehrung ist genauso wichtig für Gott, wie das nach deiner Bekehrung. Alles, was Gott in dich hineingebaut hat, das hat er auch schon vor deiner Bekehrung in dich hineingebaut. Er hat dich gemacht und gewollt, so wie du bist. Und die Umstände, in denen du aufgewachsen bist, die sind die Umstände, die er dazu gebraucht hat, um dich zu dem zu machen, was du bist. Hadere nicht mit deinem Leben. Nimm dein Leben, was du hattest, und danke Gott dafür und erwarte von ihm, dass er das, was er in dich hineingebaut hat, zum Guten dir mitwirken lässt. Deshalb kann ein Gabentest durchaus hilfreich sein, um mal herauszufinden, womit dich Gott denn am stärksten begabt hat und ausgerüstet hat. Das wiederum kann eine Richtung aufzeigen, wie und wozu er dich begabt hat und berufen hat. Gabentest kann helfen, wenn man es nicht schon weiß, weil man merkt, da flutscht es einfach. Wenn ich das tue, dann muss ich mich noch nicht mal groß anstrengen. Das geht mir so leicht von der Hand. Und denk nicht, ja, das ist ja mein altes Leben oder das ist ja nur mein Körper, mein Fleisch, Nee, Gott hat dich mit allem geschaffen. Er will es nur heiligen. Kommen wir also zum dritten Punkt, meine Berufung. Meine Berufung ist schon sehr lange her, also meine ursprüngliche. Ich war gerade mal ein Dreivierteljahr Christ. Ich war im Wohnheim in Breisach, der einjährigen Berufsfachschule für Landmaschinenmechaniker, und ich hatte so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben. Und ich hatte Zeit zum Lesen, vor allen Dingen die Bibel. Und in dieser Zeit sprach Gott zu mir durch einen Text. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr bedarf seiner und er sendet es alsbald wieder her. Worum geht es da? Es geht darum, dass die Jünger ein Eselfohlen ableinen sollten an einem bestimmten Ort, um es zu Jesus zu bringen, damit Jesus in Jerusalem einreiten kann. Und das war die Stelle, die mich wie ein Blitz traf und die mich völlig in eine neue Bahn geführt hat. Ich wusste, Gott will mich. Ich wusste auch, dass er mich nicht nur für eine kurze Zeit will, sondern für den Rest meines Lebens. Und das heißt, ich dachte, ich folge Jesus nach, ich mache jetzt meine Lehre fertig und dann gehe ich auf Bibelschule und dann gehe ich in Mission. Das war der Plan. Meiner. Aber Gott hatte andere Pläne. Er hat mich in die Berufsaufbauschule geführt und dann ins Technische Gymnasium und dann an die Theologische Hochschule. Etwas, wovon ich nie hätte träumen gewagt. Und schlussendlich habe ich dann tatsächlich auch diese Hochschule abgeschlossen und nicht nur irgendwie halt hinter mich gebracht. Aber das war der Deal, das war Gottes Deal mit mir. Du gehst hin, wohin ich dich führe. Du tust das, was ich will, dass du tust. Hast du deine Berufung schon bekommen? Was hat Gott zu dir gesagt? Was ist deine spezielle Berufung? Wohin hat er dich berufen und durch wen hat er dich berufen? Manchmal gebraucht er Menschen, wie Elia den Elisa berief. Oder wie bei Ananias, der zu Paulus gehen muss und ihn, den Christenhasser, für ihn beten muss und ihn in die Gemeinde bringen muss. Manchmal gebraucht er keine Menschen. Macht er es wie bei Mose. Oder bei mir. Also, bitte verstehen. Da ist denn ein himmelweiter Unterschied. Aber wenn er beruft, dann weiß man das. Unzweifelhaft. Manchmal scheint eine Ewigkeit zu vergehen, bis wir dazu kommen, diese Berufung zu erfüllen. Da gibt es Wartezeiten. Was denkt ihr, war die längste Wartezeit? Wir hatten bei Paulus schon mal 20 Jahre, so Maximum. 40 bei Mose. Abraham beim Sohn, aber das ist dann die Bibel? Ja, wir hatten Abraham und Sarah, da haben wir dasselbe. Dann haben wir Josef mit 13 Jahren. Bei Josef sah es nie, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens, ab seinem 13. Lebens, also ab seinem 17. Lebensjahr, sah es nie aus, dass er irgendwie auch nur annähernd in die Nähe käme seiner Berufung. Sklave, Gefangener im Loch, 13 Jahre lang und mit keiner Aussicht, da gibst du alle Träume auf. Paulus hat man schon 3 plus 14 plus noch mal paar Jahre. David hat auch einige Jahre in der Wüste verbracht, vor Saul auf der Flucht. Und nicht zu vergessen, Jesus, 18 Jahre. Jesus hat es schon mit 12 in den Tempel gezogen. Wenn es nach Jesus gegangen wäre, wenn ich so mal ein bisschen so hinter den Dingens Fakten interpretiere, dann wäre es für Jesus mit 12 schon losgegangen. Der hätte am liebsten schon losgelegt. Aber er musste noch 18 Jahre warten. 18 Jahre zusehen, wie es nicht besser, sondern schlimmer wurde. Aber Vater, du siehst doch, da wäre so viel zu tun. Ich will aber und ich muss aber und du musst eingreifen und das regeln und Zell regeln. Und der Vater sagt, gemach, mein Sohn, gemach. Wir haben zwar in 6 Tagen die Welt erschaffen, aber die Rettung der Menschheit, das dauert länger. Keiner von ihnen hat es in der Hand, seine spezielle Berufung selbst zu verwirklichen. Es war immer Gott, der die Tür aufmachte. Vielleicht hast du deine Berufung erhalten und hast sie vergessen. Vielleicht hast du sie erhalten und nicht vergessen, aber du hast sie aufgegeben, weil es schon so lange her ist. Das kenne ich gut. Aus 10 Jahren warten und zwischenzeitlich verzweifeln. Aber in Römer 11,29 heißt es, denn Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht reuen. Gott reut nicht, was er gesagt hat, und er vergisst es nicht, und er vergisst nicht, sie wahrzumachen. Er realisiert sie, wenn er uns so weit vorbereitet hat, dass wir in ihnen leben können. Und manchmal müssen wir in die Schuhe hineinwachsen, die wir tragen sollen. Und da denkt jeder, ja, vielleicht bin ich noch zu klein für die Schuhe, die ich mal anziehen soll. Ja, kann sein, dass wir noch nicht reif sind für den Auftrag. Und manchmal denke ich, dass ich jetzt vielleicht reif genug bin, den Auftrag zu tun, die Berufung zu leben, die Gott mir gegeben hat, die Arbeit zu tun, die ich hier tue. Nach über 20 Jahren, in denen ich sie tue, denke ich, ja, vielleicht bin ich jetzt reif genug. Es kann auch bedeuten, dass wir selbst noch zu groß sind, dass wir uns zu wichtig nehmen und die Schuhe für uns zu klein sind, in die er uns stecken möchte. Wir müssen erst abnehmen. Und ich glaube, dass dies bei vielen Berufenen in der Bibel so war. Mose musste abnehmen. Der war so voll von sich, von seinem Prinztum, von seinem, was er alles konnte, wie mächtig er in Wort und Tat war, und hat gedacht, er kommt jetzt und hebt die Welt aus den Angeln, und er musste klein werden. David musste wie ein Hase durch die Wüste gejagt werden. Paulus musste auch von seinem theologisch hohen Ross runter, um die Offenbarungen Gottes wirklich zu begreifen und dann auch in Demut weitergeben zu können. Manchmal erkennen wir unsere Berufung. Ja. Vielleicht ist das passende Bild für manchen von uns, dass wir erstmal gesund schrumpfen müssen, um in die Schuhe, in die Kinderschuhe, die Gott uns anpassen will, zu passen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Die Schlichtheit, die Einfachheit der Kindschaft Gottes, das kindliche Vertrauen in sein Wort, die absolute Zuverlässigkeit seines Wortes nicht mehr in Frage zu stellen. Manchmal erkennen wir unsere Berufung im Tun, wenn wir einfach dienen. Mose war kein geborener Hirte. Er lernte mühsam 40 Jahre lang, was es heißt, in der Wüste eine Herde zu führen. David war kein geborener Kämpfer, aber er lernte von Kindheit an, für seine Schafe zu kämpfen, gegen die wilden Tiere. Petrus war kein geborener Redner, aber er lernte in seinem Fischerberuf Geduld, bis die Fische da waren. Und er lernte gehorsam Jesu Aufträge ausführen, indem er sich aussenden ließ, Jesus in den Dörfern und Städten anzukündigen, mit kurzen Botschaften. Hey Leute, Jesus kommt, macht euch parat. War wahrscheinlich ein Teil der Botschaft. Der andere Teil war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die Kurzbotschaft, die er dann an Pfingsten ausführlich dargelegt hat. Aber hätte er die kleinen Schritte vorher nicht getan, hätte er den großen Schritt nie getan. Wir sehen, jeder kann, bevor er seine eigentliche Lebensberufung hineinkommt, schon Dinge erlernen, die ihm das Ausleben der Berufung erleichtern. Nicht alle Umstände meines Lebens empfand ich schön. Aber im entscheidenden Moment zeigte mir Gott, wofür die einzelnen Dinge, die einzelnen Elemente, die einzelnen Abschnitte meines Lebens als Vorbereitung gedient haben und wozu sie jetzt in diesem Moment gut sind. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott euch das auch zeigen wird. Hast du ein Ja zu den Umständen, in die dich Jesus gestellt hat, weil du weißt, dass sie ihm und seinen Absichten mit dir dienen? Ja? Ja? Der eine ja, der andere noch zweifelnd oder na, vielleicht doch nicht. Fang an, ihm für deine Berufung zu danken. Wenn du deine spezielle Berufung noch nicht hast, dann gib, egal wie alt du bist, gib Gott keine Ruhe, bevor du nicht weißt, Gott, wofür hast du mich eigentlich gemacht? Wo soll ich denn dir dienen? Was ist das, was nur ich deiner Meinung nach tun kann und was ich bisher noch nicht getan habe. Sei verfügbar für ihn, ihm in allen Situationen zu dienen und seien sie noch so unscheinbar. Amen. Lass uns aufstehen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gerne Berufung aussprichst. Dass du gerne jedem Einzelnen seine Berufung zeigen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du das auch tust. Da, wo Zuhörer, seien sie hier oder seien sie beim Stream, noch nicht mal auf die allgemeine Berufung geantwortet haben, da bitte ich dich darum, dass du ihr Herz ergreifst und sie merken, er meint mich wirklich. Gott will mich wirklich haben. Gott will mich wirklich für sich haben. Und ich will dem auch folgen. Ich will ihm nicht länger widerstehen. Ich will ihm nicht länger weglaufen. Da, wo wir unsere spezielle Berufung noch nicht empfangen haben oder nicht gesehen haben, da bitte ich dich darum, dass du es uns hilfst zu sehen, wofür du uns gemacht hast, was unsere Aufgabe in diesem Leben ist. Und ich bin so froh für die großen und kleinen Beispiele deiner Berufung, wo Menschen noch wie der Schächer am Kreuz im letzten Moment noch in seine Berufung gekommen ist und dich um Gnade angefleht hat und du ihm sagen konntest, du wirst mit mir im Paradies sein. Und er so ein Stück von deiner Gnade mit offenbaren konnte. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns allen hilfst, zu erkennen, was unser Teil im Reich Gottes in der Gemeinde ist und wozu du uns berufen hast. Damit du verherrlicht wirst, deine Gemeinde gebaut wird, dein Reich sich ausbreitet, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.